Aber mute. Okay, ui. So, ihr pegelt mich dann ein, zumindest von der Lautstärke her, der Rest muss der Heilige Geist einpegeln. Super. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht nochmal kurz zum Wegweiser. Es gibt ein paar Gesichter, sind schon länger hier, haben vielleicht Interesse dran. Wir haben es zum Teil mal samstags gemacht, zum Teil sonntags. Wir haben uns jetzt entschieden, weil irgendwie viel los ist. Wir haben auch ein Netzwerk-Lobpreiskonzert hier. Alex ist da auch mit dabei. Machen wir nächstes Mal ein bisschen noch Werbung dazu, Ende November. Immer sonntags ein paar Themen. Es gibt eine Kleinigkeit zum Essen, dass ihr nicht hungern müsst. Halbe, dreiviertel Stunde. Wenn ihr viel quatscht, dann auch eine Stunde, eine Viertel. Gucken wir mal. Aber das ist ein richtig tolles Angebot, um die Gemeinde kennenzulernen. Ich wollte das einfach nochmal geschwind aufgreifen von der Martina, bevor es in die Predigt reingeht. Kommt einfach auf mich zu. Würde mich riesig freuen. Genau. So, seid noch fit? Na? Oh je. Was mache ich jetzt mit euch? Krankenschwester Elisabeth, hast du eine dynamische Übung heute Morgen? Hä? Du bist unmotiviert. Okay, also gut, dann bete ich noch für Frische. Jesus, ich danke dir so sehr für deinen Reden heute Morgen. Für diese Lieder, die tief unsere Herzen bewegen. Weil es echt um dich geht, um deine Größe. Und gleichzeitig, wenn wir dich anschauen, dann fällt dieses Lächeln zurück auf uns, Herr. Und da ist so viel drin in einer Gottesbegegnung. Eine Begegnung mit dir, Jesus, hat Menschenleben verändert, revolutioniert. Eine Begegnung mit dir hat die Jünger aus ihrem Lebenskontext rausgerissen, in was hinein, wo es wirklich um dich und dein Reich ging. Und Jesus, und ich danke dir dafür, dass sich wirklich eine Begegnung mit dir in unserem Leben immer wieder so verändernd auswirkt. Egal, ob es Umstände sind oder ob es uns innerlich bewegt. Und ich danke dir für all die Begegnungen heute Morgen mit dir schon. Aber auch jetzt, Vater, noch in dem Wort, wo ich teilen möchte, dass du jedem von uns begegnest darin. Heiliger Geist, danke, dass du aufschließt unsere Herzen, dass du übermittelst und verständigst, sodass es zu unserem werden kann, was du mitteilen möchtest. Amen. Ja, wir sind letzten Sonntag in ein Thema eingestiegen. Ich finde ein total geniales Thema, was mich auch extrem begeistert in der Vorbereitung. Und es war so ein Mittel aus was raus, oder Bernd über Monate versucht hat. Marek, es geht nicht. Ja. Ich bin wieder schneller, wie das Ding mir folgen kann. Also macht ihr für mich, oder? Ah ja, okay. Ich friere es mal ein, so die Freeze-Taste. Ne? Genau. Was der Bernd versucht hat, über seine Lehrinhalte der letzten Monate und zum Thema Weltanschauung, sagen wir, zu vermitteln, was auf dem Herzen ist, das ist das Thema, was letzten Sonntag gestartet hat und wo ich heute mit euch weitergehe. Ich war sonst immer, weil ich vergesse habe einzuschalten, aber an mir liegt es heute tatsächlich nicht. Da ist ein Thema raus entstanden, das Jesus sehr auf dem Herzen lag. Könnt ihr mal die nächste Folie bringen, Liane? Genau. Und das waren zwei Bibelstellen, die ich mitgebracht habe. Ich mache eine kurze Wiederholung von letzten Sonntag, bevor ich dann einen neuen Aspekt bringe. Und in Matthäus lesen wir über Jesus, dass Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, die damaligen Kirchen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Also Jesus zog umher und er predigte nicht über Gemeinde oder über irgendwas, sondern er predigte über das Reich Gottes. Und das ist so ein komplexes Thema, wo jeder von uns vielleicht ein bisschen was gehört hat oder nur gar nichts gehört hat, dass wir gedacht haben, neben der Weltanschauung, wo die Welt ihre Perspektive drauf hat, wechseln wir jetzt rein in das, wie wir als Christen, was haben denn wir für eine Weltanschauung? Und ich kann es nicht besser erklären, wie mit dem, was Jesus über das Reich Gottes lehrt, dass das ein Hauptaspekt unserer christlichen Weltanschauung ist. Und daraus entstand dann genau das Thema, das himmlische Königreich. Oder in anderen Übersetzungen steht, das Reich der Himmel oder das Himmelreich. Im Englischen ist es einfach, ne? Die sagen, the kingdom. Ich weiß noch, wir waren mal in der Rockfabrik in Ludwigsburg, da hat White Cross gespielt. Wer kennt den White Cross von euch? Außer Markus. Tschakka, sind wir noch dickere Freunde, wie wir es vorher schon waren. Genau. Und da sind wir alle gestanden und die haben ein Lied, In the Kingdom. We are all one together in the kingdom. Im Königreich Gottes sind wir alle eins. Und da hat die Rockfabrik war vom Heiligen Geist erfüllt. Ich weiß es wie heute noch. Aber war ein tolles Erlebnis. In the kingdom, Himmelreich. Was immer ihr da in der Bibel lest, ist da damit gemeint, das Reich Gottes. Und dann setzt Jesus eine Priorität vom Reich Gottes her. Das ist der zweite Bibelvers. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Das letzte Mal gesagt, nicht der Gerechtigkeit, die sich noch mehr anstrengt, um besser zu werden, die Pharisäer, sondern um eine neue Gerechtigkeit, die er bringt, nämlich die Gnade. Dass Gerechtigkeit ein Geschenk ist und wir zur Gerechtigkeit werden. Darum geht es im Reich Gottes. Nicht um noch mehr Anstrengung, um gerechter zu werden. Und dann wird euch das alles, wovon er das gehabt hat, zufallen. Ja, tschakka. Mal danke, Applaus an die zweite hinter, die sind so bemüht. Übrigens, ich gehe in die Gemeinde gerade in der Jogginghose. Ist richtig gut, weil freitags in der Kleingruppe bei Marek komme ich mit der Jogginghose. Da grillen wir, chillen, gucken Filme an. Und Gemeinde ist ja auch bei Marek, wenn wir uns versammeln, gell? Also seit Neustadt bin ich ab und zu in der Jogginghose in der Gemeinde. Gut. Also, das himmlische Königreich, letztendlich ein Aspekt unserer Weltanschauung, wenn wir das Thema schon haben, wie erklärt Jesus sein Reich? Und das ist für uns echt bedeutend. Genau. Und letztes Mal hatte ich 4 Aspekte dabei. Ganz kurz, wie ein Königreich an sich, egal ob ein weltliches Königreich oder nachher das Reich Gottes aufgebaut ist, welche Aspekte kommen da drin vor? Und die finden wir immer. Regentschaft, gibt es einen, der regiert. Territorium, irgendwo lebt sich's aus. Es gibt Erlasse, da kommt der Reiter, der duckt, erinnert euch noch, und sagt, der Erlass des Königs ergeht. Und dann gibt es ja noch ein Volk, weil ein König ohne Volk ist ein bisschen einsam. Und ja, Regentschaft heißt, ein König regiert. Das Königreich Gottes ist keine Demokratie. Da sitzt Jesus auf dem Thron und regiert. Und wir singen ab und zu, dass er herrscht, er ist der Herrscher. Manchmal wollen wir das nicht so wahrhaben, sondern unser eigener König sein. Aber ein Königreich hat immer eine Regentschaft und bei uns ist Jesus im Zentrum. Deswegen sind gerade die Lieder auch viel um Jesus, dieser König. Spürt es, dass wir da miteinander unterwegs sind. Und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Also sein Thron und wir sind mitversetzt in sein Reich ist im Himmel. Und von dort aus breitet sich sein Königreich aus. Und es ist ganz wesentlich, dass seine Herrschaft allumfänglich ist. Ist nicht begrenzt auf irgendwas. Und dann sind wir auch schon beim zweiten Punkt, beim Territorium. Was ist denn das Reich Gottes? Ja, das Vereinigte Königreich in England hat 2 Inseln, da ein bisschen alt, oberhalb von Europa. Die sind ja ausgebrexit, waren da schon immer ein bisschen einsam. Also das Königreich Gottes ist zuerst mal kein geografisches und kein geopolitisches Königreich, sondern es erstreckt sich über all die Menschen, und das ist jetzt echt wichtig, die sich freiwillig unter die Herrschaft von diesem König Jesus geben. Die sagen, okay Jesus, ich komme in dein Königreich und dann bin ich mittendrin und so erstreckt sich. Also heute Morgen ist hier zu 100% Königreich Gottes. Da sehen wir das Himmelreich mitten in der Gemeinde. Aber das Königreich geht über Gemeinde hinaus, denn wenn der König in dir lebt, sagt Paulus, sagt Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, dann ist nämlich genau, wo ist es Bettina? Im Altenheim des Königreich Gottes durch dich sichtbar. Und deswegen war dein Zeugnis heute Morgen so gut für den Aspekt von letzter Woche. Aber wenn er morgen zum Aldi-Einkaufer geht oder die Bauarbeiter wieder vom Haus, ich mit ihnen ins Gespräch komme, dann bin ich Repräsentant von diesem Königreich im Alltag. Auch wenn da gerade keine Gemeinde stattfindet, aber das Königreich Gottes wird durch jeden von uns sichtbar. Und dann gibt es die Erlasse und Gesetze. Und jetzt wird es ein bisschen differenziert und müssen wir reingucken. Ich lade euch ein, die Details habe ich letzte Woche ein bisschen näher erläutert, könnt ihr nochmal anhören, wenn ihr wollt. Aber ich bin so dankbar, dass die Reich-Gottes-Kultur, was Erlasse anbelangt, durch den neuen Bund von Jesus in eine völlig andere Dimension reingekommen ist, wie es im alten Bund noch der Fall war. Und dass es Gottes Güte ist, die Menschen durchdringt. Und der Aspekt von heute, der geht ganz stark auf das Thema rein, deswegen kürze ich es dort ab. Und der vierte Aspekt ist das Volk. Jetzt geht es um uns. Wer sind wir denn als Volk Gottes? Und da war mir so ein Aspekt ganz wichtig, denn schreibt der Petrus in einem Brief, ein Hammervers, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, liebe offene Tür in Nagold. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat und in dessen wunderbares Reich wir versetzt sind, schreibt Paulus an anderer Stelle. Hey, das ist der Hammer. Und ich wünsche uns, dass wir die Tiefe von dem Vers wirklich in unserem Herzen immer mehr tragen. Und dann war so der Schluss, unser Dreiklang, Gott gemeinsam wiederzuspiegeln. Und dieses Widerspiegeln heißt, das Reich Gottes in die Welt hineinzutragen. Wir haben am Mittwoch im Gemeindetreff ein bisschen drüber geredet, aber auch die Predigten über das Reich Gottes, wie wird das sichtbar, ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns, dieses Widerspiegeln noch praktischer auch als Gemeinde zu leben. Jeder Einzelne tut es schon, aber wie können wir als Gemeinde noch mehr das Reich Gottes widerspiegeln? Und deshalb beschäftigen wir uns ein bisschen mit dem Thema Gottes Reich und wie geht es dann alles weiter. Genau. So, Wiederholung zu Ende. Vorhang zu, nächster Vorhang auf und ich brauche einen Schluck zum Trinken. Ich komme nicht so hoch auf, Markus, und dann schreie ich immer mit meinen Stimmbändern. Ich glaube, ich muss auch mal Gesangsunterricht nehmen. Ich weiß, was ich falsch mache, aber ich habe noch nicht so richtig gelernt, wie ich es besser mache. Beim Trompetespielen früher wusste ich immer durchs Zwerchfellatmen, also ich meinen Ton immer schön gestützt. Es hat einmal fürs große Halleluja-Überstimme gereicht, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich habe einen anderen Berufungsaspekt. Okay. Ja, ich weiß. Mir reichte schon ein kleiner Tipp noch am Gottesdienst, Rebecca, gell? Also, letztes Mal Grundverständnis vom Reich Gottes. Und heute geht es mir um die Kultur im Reich Gottes. Heute möchte ich was einsteigen, wo ich nicht zu Ende bringe. Heute, ich habe 3 Aspekte dabei. Ich habe 9 oder 10, über die ich reden könnte. Also, es ist gigantisch, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es geht um die Reich Gottes Kultur. Es geht nicht um den Kulturbeutel, den er mit ins Hotel nimmt oder irgendwas. Und deswegen habe ich gedacht, ich gucke mal, was unter Kultur zu verstehen ist, wie ich es verstehe. Und habe dann eine relativ gute Zusammenfassung gefunden. Was verstehen wir unter Kultur aus meiner Sicht? Kultur vermittelt Werte und Prinzipien, die eine Gemeinschaft bestimmen. Sie fördert den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit, schafft eine gemeinsame Identität und fördert das Miteinander. Also Kultur ist auch was, habe ich mal gelernt, das alle leben. Wenn wir hier sagen, wir heißen Gäste willkommen, das ist die Kultur in der offenen Tür und da kommt jemand zum dritten Mal hier rein und keiner spricht mit ihm, dann ist es nicht die Kultur der offenen Tür, dann ist es ein Wunsch. Also wir spüren, Kultur bestätigt im Leben, was wir äußern, ansonsten ist es ein frommer Wunsch. Also wenn Kultur Nächstenliebe in der Christenheit vorherrscht und wir gehen auf die Straße und heißen sie alle Idioten, weil sie anders leben, dann ist es ein Wunsch nach Nächstenliebe und Annahme, aber nicht Kultur. Und das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt. Kultur wird dann sichtbar, wenn es ein Großteil der Gemeinschaft lebt. Und ich hoffe, durch die Gedanken von heute und die noch kommen werden, ist ein Wunsch, den ich da habe, wenn ich das vortrage, dass es irgendwie verinnerlichen und in meinem Leben sichtbar wird und vielleicht bei uns alle. Aber ich hoffe, mit dem wird es vielleicht ein bisschen deutlich, was ich unter Kultur verstehe, nämlich wie leben wir zusammen, was ist uns wichtig, welche Prinzipien sind uns wertvoll und vor allem, sagen wir mal, welche gemeinsame Identität haben wir denn? Das alles könnt ihr jetzt reinordnen, wenn es um das Thema Reich Gottes Kultur geht. Und ich starte mit einem ganz wichtigen Punkt und der ist nicht auf Musik begrenzt. Es geht um eine Kultur der Anbetung. Mit dem möchte ich beginnen, so als Grundlage. Das Zusammenleben im Reich Gottes unter uns, das muss geprägt sein von einer Anbetung des Königs. Wenn wir mal aufhören, unseren König anzubeten, und ich spreche jetzt nicht nur von 5 Lobpreisliedern, sondern von dem, was in meinem Herzen passiert, von dem, was in meinem Herzen an Priorität steht, von dem, wo ich zum Ausdruck bringe, ich bin wirklich unter seiner Herrschaft. Das verstehe ich unter Anbetung. Wenn das, was ich tue, der Band hat so eine Gebetsgruppe, Dienstag morgens, glaube ich, auch zu einer ziemlich frühen Zeit, um zu sagen, meine Arbeit heute ist Anbetung. Damit bete ich Gott an. Da, wo unser Herz ist, da ist unser Schatz. Und wo dein Schatz ist, da hängt dein Herz dran. Und wenn es Jesus allein ist, der genügt, dann sitzt er wirklich auf diesem Lebensthron als König, nicht bloß irgendwie so sinnbildlich in schöne Bilder. Und wisst ihr, wenn in Gemeinden stark gesalbte Menschen angebetet werden, weil sie irgendeine starke Gabe haben und alle dorthin rennen, weil der dort heute predigt, und wenn er mal nicht dran ist, komme ich eben nicht, dann spüren wir schon, was bete ich an? Das Wort Gottes oder den, der es verkündigt? Wenn Prinzipien oder Strukturen oder Gemeindeprogramme wichtiger sind, als dass der König hier regiert und der Heilige Geist, und da sind wir immer alle herausgefordert, auch was im Gottesdienst und zur Dynamik anbelangt, dann bröckelt das Fundament von Anbetung. Oder wenn meine eigene Vorstellung mir wichtiger ist als die Vorstellung, die vielleicht Gott hat, dann bin ich dabei, meine eigene Vorstellung anzubeten, weil ich sie ins Zentrum meiner Gedanken stelle und nicht mehr Jesus. Und dann hat Anbetung auf einmal einen ganz anderen Charakter, wie ich singe zwei, drei schöne Lieder. Ihr kennt es alle, ich möchte es uns nur noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen. Aber ich glaube, wenn das unsere Kultur ist, dass wir gemeinsam mit unserem Herzen, mit unserer Stimme, mit unseren Taten Gott wirklich anbeten, dann wird ein Stück Himmel auf Erde sichtbar. Und der Vers aus der Offenbarung, der uns das aufmalt, der ist schon richtig, richtig tiefgehend. Da lesen wir, und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, also ich habe eine gute Nachricht an alle, die Strand lieben, es gibt mal in der Offenbarung im Himmel, es gibt ein Meer und damit bestimmt auch einen Strand und Palme, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im gesamten Universum, hörte ich einstimmen und rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und wisst ihr, das wird Realität werden. Und das hilft mir, wenn man den Kopf klar zu kriegen, neben allem, was in der Welt gerade abgeht. Dass einstimmig werden alle Geschöpfe überall ihm die Ehre geben. Und wenn wir das heute schon tun, dann wird ein Stück Himmelreich, sein Königreich jetzt schon sichtbar. Amen? Okay. Ich fand es halt übrigens toll. Also wir haben es echt auf dem Herzen. Markus, dass an der Lobpreiszeit immer wieder Gottes Begegnungen stattfindet. Und ich finde es einfach richtig toll, wenn du da sitzt und es ist vielleicht eine Minute nur euer Spieler und ein paar prophetische Worte singen, da findet Begegnung statt. Da kann ich auch innerlich nochmal Gott begegnen und anbeten. Und tat mir heute einfach richtig gut, wollte ich nur sagen. Genau. Zweiter Aspekt, eine zweite Kultur im Reich Gottes. Und jetzt wird es richtig gut. Das ist die Kultur der Gleichwertigkeit. Ein ganz wichtiger Aspekt, wie leben wir im Reich Gottes denn miteinander zusammen? Wie kann das denn funktionieren? Wie ist das Zusammenleben im Reich Gottes und in der Gemeinde geprägt? So, und jetzt nehme ich euch mal mit hinein vor 5 oder 6 Jahre, wo wir hier uns mit dem Leitungsteam beschäftigt haben. Kommt noch gleich noch zu einem wichtigen Aspekt. Was für eine Rolle darf eine Frau in der Gemeinde einnehmen? Hat sie in der Gemeinde zu schweigen oder darf sie vorne predigen? Darf sie den Kindergottesdienst leiten, aber doch nicht den großen Gottesdienst? Darf sie vielleicht das Küchenteam leiten mit Uschi, aber vorne predigen oder das Leitungsteam? Jetzt finden wir das vielleicht alles schmunzelhaft, weil wir in einer freikirchlichen Gemeinde unterwegs sind, aber Thema Weltbild, und der Bernd hat das letztes Mal angeredet, das war sein erster Aspekt, haben wir wirklich das im Blick, dass Mann und Frau gleichwertig sind oder haben wir innerlich geprägt durch das, wie die Welt uns das alles vorgaukelt, dass die Männer doch die besseren Menschen sind, dass sie doch das stärkere Geschöpf sind und damit das Sagen haben und eigentlich Männer ins Leitungsrein gehören. Und dann gibt es eine Bibelstelle von Paulus, die seiner Kultur geschuldet waren. Ist das wirklich so? Haben wir eine Gleichwertigkeit im Reich Gottes? Und wir sind mit Tobias Krämer 3,5 Stunden lang jeden Bibelvers durchgegangen zum Thema Mann und Frau in der Bibel, Leitungsteam, Prediger, ja oder nein. Und neben alle viele Verse, da will ich gar nicht drauf eingehen, gibt es einen Vers von Paulus, der wie eine grundlegende Wahrheit steht, um alles Kulturelle dadurch vielleicht verstehen zu können. Und dieser Vers steht im Galaterbrief. Und der beruhigt mich. Der ist wie ein Fundament heute Morgen für jeden von uns. Was schreibt hier Paulus? Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Im Reich Gottes gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Und es war damals Sprengstoff. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Da waren die Pharisäer-Juden, wenn ihr die mal kennt, und die kamen tatsächlich welche zum Glauben an Jesus. Und da waren die Griechen dort, die ihre Astera und alles irgendwie angebetet haben. Und die kamen zusammen in einer Gemeinde. Da ist das hier Pillepalle, was wir unter uns erleben, oder? Da kam ein Sprengstoff zusammen. Wir sind doch das erwählte Volk. Ihr seid doch die Heiden. Da war ein geprägtes Gebilde. Und Paulus traut sich zu sagen, es gibt hier keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Keinen Unterschied mehr zwischen Sklaven und freien Menschen. Und sein Auftrag war es nicht, die Sklaverei abzuschaffen. Aber seine grundlegende Wahrheit war die, es gibt hier keinen Unterschied mehr. Onesimus und wie sie hieße, das ganze Thema, was in der Bibel vorkommt. Und jetzt bringt er noch ein oben drauf und es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. Also jetzt nicht im Gender-Gedanke, sondern in der Gleichwertigkeit. Ihr seid bei mir, oder? Also, das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Also ich eindeutig hier, es geht mir um die Gleichwertigkeit in der Bedeutung, nicht um geschlechtliche Ausprägungen. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und das ist die grundlegende Wahrheit, auf der wir alles andere betrachten müssen. Wenn wir das nicht im Hinterkopf haben, und das war für uns dann der Vers, wo wir gesagt haben, absolut, es ist möglich, dass eine Frau predigt, es ist möglich, dass eine Frau in einem Leitungsteam ist. Wir haben unterschiedliche Arten, aber es braucht es, damit es sich ergänzt. Das Thema Ergänzung als Kultur im Königreich schaffe ich heute nicht mehr, das kommt aber auch noch, habe ich nicht vergessen. Leben wir das? Oder was ist in unserem Männer-Hinterkopf-Stüble noch so drinne? Ich muss ab und zu auch mal meinen Kopf ausschütteln und denke, wie bin ich wirklich geprägt? Es gibt keinen Unterschied in der Bedeutung. Es gibt keinen Unterschied in der Bedeutung, ob jemand in der Küche arbeitet oder hier vorne predigt. Es gibt keinen Unterschied in der Bedeutung, ob jemand unter den Kindergottesdienst leitet oder vorne auf der Bühne steht und Lobpreis macht. Es darf keinen Unterschied in der Bedeutung geben. Wir sind alle auf Augenhöhe in Christus, sind wir eine Person. Und das ist so ein wichtiger kultureller Aspekt, den möchte ich uns heute Morgen echt aufs Herz legen. Da gibt es kein Oben, Unten. Der ist Mehrwert, weil er sichtbar ist. Paulus sagt, das Organ, das am wenigsten ehrbar ist, das ehren wir am meisten. Das ist Kultur im Reich Gottes. Der vielleicht ganz unsichtbar ist, der bekommt die größte Ehre. Und dann gibt es auch einen Umkehrschluss. Wenn wir alle gleichwertig sind und wir ein Leib sind, jeder von uns König und Priester ist, dann heißt es aber auch, dass jeder von uns in seiner Verbindlichkeit wir genauso gleichwertig sind. Dann liegt es nicht an der Gemeindeleitung, den Karre hier zu ziehen. Ja? Jetzt kommen wir da am Mittwoch zum Gemeindetreff oder kommen wir da nächsten Sonntag mal wieder pünktlich in Gottesdienst. Die Verantwortung habe ich dann nicht mehr, sondern wenn wir alle dann gleichwertig sind und eine gleiche Bedeutung haben, auch wenn wir unterschiedliche Begabungen und Verantwortungsebene haben, dass wir gemeinsam dann die Gemeinde tragen, das bringt es dann mit sich. Da sage ich dann wirklich mit alle ein, jeder habe was und versteck's bitte auch nicht, sondern trag's bitte mit. Dann tragen wir die Gemeinde gemeinsam auf die Schulter und nicht einer muss sie ziehen oder schieben oder drucken und morgens shoppen machen, dass er alles schmeckt, dann sind wir alle mit eingebunden. Und ich habe da mal so ein Bild, muss da nachklicken, dann ziehen wir alle an einem Strang. Das machen wir nicht so einfach, gell? Also, habe versucht, ein gemischtes Bild zu finden, oft in das Männer- und Frauenmannschaften, die, also, das wäre mal was, oder? Taut sie ihr Männererlebnistag? Das machen wir. Wir müssen noch vorher ein bisschen Wasser spritzen, das ist richtig, aber es ist November, da regnet es dann sowieso vielleicht. Also, ich weiß, jeder nach seinen Möglichkeiten. Manche sind alleinerziehend, haben Kinder daheim. Dass sich so jemand nicht mit der Zeit und Kappa reinbringen kann, wie jemand, dessen Tochter bald schwanger ist und woanders wohnt und eine andere Lebensumstände haben. Mama wird schwanger. Ich habe immer gesagt, Liebe nach der Ehe, gell, bei Lähm, ich weiß noch manchmal. Aber das ist gut, das macht. Okay, wir brauchen was zu lachen während der Predigt, oder? Jeder hat eine persönliche Situation, wo er drinsteckt. Und da geht es gar nicht, wir müssen alle gleich viel irgendwie, sondern es geht nur darum, mir liegt es genauso auf dem Herzen wie dir. Ich glaube, da geht es einfach nur um unser Herz. Wenn wir alle gleichwertig sind, mit gleicher Bedeutung und König und Priester sind, dann darf uns das Reich Gottes in meinen persönlichen Möglichkeiten auch gleich wichtig sein. Und um das geht es mir heute Morgen. Zweiter wichtiger Aspekt, Gleichwertigkeit. Und ich finde es echt gut, wisst ihr, kommt der ganze Druck raus. Puh. Und der eine, der wird dann angehimmelt, weil er das toll kann und der andere das. Wir ermutigen uns gegenseitig in dem, was wir tun. Aber die Anbetung gilt Gott. Und die Gleichwertigkeit ist ein Geschenk von ihm. So, und jetzt gehe ich nochmal in ein heißes Eisen rein. Als dritte Kultur, ich habe selber nicht genau gewusst, auf was läuft es raus. Aber mein letzter Aspekt heute Morgen geht um die himmlische Leitungsstruktur. Was will er jetzt heute Morgen? Es geht um die Kultur von Leiterschaft im Reich Gottes. Und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, weil da so viel schiefgelaufen ist und wenn man noch vieles schief läuft und das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, der uns als Gemeinde bewegt hat, aber ich empfinde, es lohnt sich, da nochmal drauf zu gucken. Eine himmlische Leiterschaftskultur oder eine himmlische Leitungsstruktur. Ich habe da auch noch einen Buchvorschlag dabei. Übrigens Buchvorschlag. Also wenn ihr mal dahinter den Büchertisch seht. Machst du noch? Echt? Okay. Gut. Dann, ich wollte nur sagen, dass mir das als Mann auch auffällt. Aber bei diesem Thema wird für mich deutlich, wie krass ein weltliches Bild, wie eine weltliche System die Kirche infiltriert hat. Bei dem Thema wird so deutlich, wie eine weltliche Weltanschauung kirchliche und Reich Gottes Strukturen durcheinander gebracht hat. Und ich plädiere heute Morgen dafür, wieder die Bibel ins Zentrum zu setzen. Was meine ich denn damit? Das Reich Gottes und die Gemeinde als Teil davon ist kein pastorenzentriertes Reich. Gemeinde, das Reich Gottes ist ein königorientiertes Reich. Und zwar gebaut, und da holen wir den Paulus heute Morgen ein bisschen her, auf Grundlage von Pastoren. Das weiß ich, manche von euch kennen sich vielleicht ein bisschen tiefer da drin auf. Paulus sagt, die Gemeinde ist gebaut auf Grundlage der Apostel und der Propheten. Und ich frage mich wirklich, was in unserer ganzen Gemeindewelt denn zu dem Thema schiefgelaufen ist, dass wir in Gemeinde sind und überall steht drüber der Pastor, dann gibt es noch den Hauptpastor, dann gibt es noch den Seniorpastor, dann gibt es noch der Youth Pastor und dann gibt es alle möglichen Pastoren und du guckst auf die Homepage und denkst, wo ist Paulus da drin? Und ich selber war ja auch mal vor ein paar Jahren eingesetzter Pastor, weil unsere Muttergemeinde in Lörrach das genauso lebt und die Krise, die wir hatten, die hat nochmal alles durcheinander gewirbelt. Auch die Frage, wie leiten wir denn überhaupt Gemeinde? Was ist das biblische Bild, die biblische Kultur von Leiterschaft? Und ohne jemand anzugreifen, ist mir trotzdem wichtig, mal vorne hinzumalen, was die Bibel denn dort dazu sagt. Aus Sicht der Bibel gibt es keine pastorzentrierte Gemeinde. Ich finde sie nirgends. Es gibt eine hirtliche Salbung in den fünf Gaben, die uns der fünffältige Charismen schenkt. Aber es steht nirgends irgendwas von Einleiter. Klar war der Paulus als Apostel unterwegs, aber er hat immer an die Ältesten, an die Vorsteher, da gibt es griechische Namen, es war immer Plural. Immer Plural. Immer Plural. Und wisst ihr, dass wir uns als Leitungsteam vor Jahren entschieden haben, die Gemeinde als Team zu leiten, das ist nicht irgendwie, wenn man das cooler findet, wenn man das irgendwie besser findet, sondern weil wir wirklich entdeckt haben, okay, das biblische Prinzip ist ein anderes. Und das möchte ich mit euch kurz angucken. Ein wichtiger Vers, wo Paulus dazu schreibt im Epheser, so sagt es ihr, er ist es nun auch, also Jesus selber, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Und das ist uns wichtig und da haben wir noch nicht das alles ausgeprägt, aber es steht bei uns irgendwie auf dem Radar zu sagen, der Gemeinde, dem Reich Gottes, sind Gaben geschenkt. Im ursprünglichen steht Charismen drin. Da steht, in der Bibel steht nicht unter der fünffältige Dienst, vielleicht kennt ihr den Begriff so, ja. Sondern die Gaben, die im Reich Gottes vorkommen, die auch der Gemeinde geschenkt sind, das sind die Apostel. Das sind auch die Propheten, da seht ihr das wieder drin. Ja, die Evangelisten, und da gibt es auch die Hirten und auch die Lehrer. Und wisst ihr, schwierig wird es immer dann, wenn einer von denen eine Gemeinde leitet. Wenn der Lehrer eine Gemeinde leitet, dann haben wir jeden Sonntag eine Lehrpredigt. Dann machen wir ein Klassenzimmer und eine Bibelschule aus der Gemeinde. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, aber das ist einfach so gut. Deswegen Buchtipp Kultur der Ehre von Danny Silk. Wer es noch nicht kennt, ergreift das Thema Leidenschaftsstruktur in der Gemeinde ganz krass auf. Ich lege es mal da vorne hin, könnt ihr gerne reinschmökern. Wenn der Evangelist eine Gemeinde leitet, dann hat sie keine Stühle, weil wir müssen ja raus. Und manche Pastoren, die fühlen sich in ihrer Rolle gar nicht wohl, weil sie eher Evangelisten sind. Und wir vergewaltigen diesen fünffälligen Dienst, indem wir das irgendwie auf einen Mensch zentrieren. Und das kann nicht funktionieren. Die Menschen werden überfordert oder sie werden überhöht. Und es war nie Gottes Gedanke, einen Pastor in der Gemeinde einzusetzen. Ich finde es nirgends. Pastor heißt Hirte, übersetzt. Also wenn jemand da steht und sagt, ich bin der Pastor der Gemeinde, heißt es eigentlich, ich bin der Hirte der Gemeinde. Aber was ich hier finde, ist, Hirte ist mit eine der fünf Gaben, die Gott gegeben hat. Und die ist wichtig. Aber Gott hat nie das geschaffen. Was ist das? Wer weiß es? Das ist die sogenannte eierlegende Wollmilchsau. Und was auch immer passiert ist in der Kirchengeschichte, ich glaube auch so VW-Werbung früher. Was? Genmanipulation. Ja, das ist ja, mit Photoshop ist ja alles möglich. Und Gott sagt, das ist nicht meine himmlische Leitungsstruktur. Das ist nicht meine himmlische Leiterschaftskultur, dass da vorne eine eierlegende Wollmilchsau steht, der das alles gar nicht hinkriegt. Und das auch gar nicht fruchtbar, das Miteinander fördert. Und es muss schon was Infiltrierendes passiert sein, dass viele Gemeinden genau dieses Modell heute noch haben. Ich schätze mal, 90% aller Gemeinden haben irgendeinen Pastor auch so benannt. Und wir haben damit gebrochen. Aber nicht, weil wir es cool findet, sondern weil wir Lehrgeld zahlt haben. Und weil wir eine Vision entdeckt haben von dem, was Gott in einem Team tun möchte. Und dann legt der Paulus sogar noch eine Schippe drauf und ich weiß nicht, und ich habe es lange auch nicht gelesen, ich bin immer ganz ehrlich, wisst ihr, ich bin immer ehrlich, wo ich so eingesetzter Pastor war, das macht schon was mit dir. Und dann liest er Bücher mit dem Danny Silk, wo er sagt, ja Pastore, das ist ein Teil davon. Da denke ich, aber ich bin doch jetzt irgendwie Pastor. Und ich habe gemerkt, wenn mein inneres Weltbild über Jahrzehnte geprägt, durch Lörrach unterstützt, in mir sich gewehrt hat, um zu sagen, aber was ist denn jetzt? Und du beginnst dann Bibelstelle zu überlesen, sie abzuschwächen, obwohl sie so klar von Paulus formuliert sind. Und er schreibt, und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Könnt mal den Kontext lesen hier. Und ich weiß nicht, ob es so schwierig ist zu begreifen, was erstens, zweitens und drittens ist. Wenn mein Chef zu mir kommt und sagt, Peter, erstens möchte ich, dass du das tust. Also ich spreche von meiner Frau, nee, von meinem Chef. Was? Oh, gibt's Ärger noch, ja? Okay. Also, wenn der Marek zu mir herkommt und sagt, Peter, wenn du morgens in die Gemeinde kommst, sonntags und predigst, erstens, guck nach dem Funkmikro, zweitens, guck nach der Fernbedienung, dass es läuft und drittens, guck, dass du gut rasiert bist, dass man das Mikro hier nicht kratzen hört, dann weiß ich, okay, erstens, ich guck nach dem Funkmikro, dann zweitens, okay, ja, Fernbedienung und drittens, okay, das hätte ich daheim machen müssen, nächstes Mal bringe ich den Ersatzrasierer mit. Aber versteht ihr, was ist so schwer dran zu verstehen? Erstens, zweitens, drittens. Und was macht die Gemeinde? Irgendwie nur das eine, der steht hier nicht einmal. Der Pastor, der ist da gar nicht aufgeführt und es sind alle Hirte beleidigt. Und man muss schon ganz bewusst überlesen. Und deswegen war es uns irgendwann wichtig, wirklich auch für mich innerlich einen Prozess loszulassen. Von Weltanschauungen, die die Gemeinde durchdrungen haben und die mit der Bibel gar nichts mehr zu tun haben. Es war ein schwerer Prozess, echt Tränen, zu spüren, okay, da steht was anderes drin. Und begonnen hat es mit auch, und das möchte ich erwähnen, ich weiß noch, Peter Dengler, wo noch hier war, im Leitungsteam hat man ein Buch mitgebracht von einer Gemeinde in Zwickau, wo die Gemeinde genau das lebt. die das Pastorenmodell verworfen haben, die begonnen haben, als Team zu leiten und wie die davon berichtet haben, was es denn wirklich auch an positive Dinge verändert hat. Und ich bin so dankbar, dass wir ein Leitungsteam sind. Und das ist unsere Kultur, wie wir das leben wollen. Ja, wir sind noch nicht so stark ausgeprägt in diesen fünffältigen Begabungen. Und da brauchen wir auch von außen Menschen, die uns unterstützen, die uns das aufbauen, dass ein apostolischer Dienst hier reinkommt und das Apostolische in uns wachsam wird. Da haben wir noch Entwicklungspotenzial. Aber vielleicht noch ein Wunsch, und ich hoffe, dass es zur Kultur wird, dass wir als Team die Gemeinde leiten, das ist Kultur. Und das darf alle Teams durchdringen. Und ja, okay. Deswegen, wenn es euch interessiert, Hammerbuch von Danny Silk. Ich lese es zum zweiten, zum dritten Mal. So, als Leser, mir aber auch, es gibt auch eine Gabe zu leiten. Also was zu leiten ist jetzt nichts Verwerfliches. Es darf eine Leitungsgabe sichtbar werden. Und die Frage ist, welche Leitungskultur finden wir denn in der Bibel? Also wenn wir schon leiten und ein Männertag, irgendjemand muss vielleicht moderieren oder rumnehmen, wie geht denn das Ganze? Und dann habe ich drei Wörter uns mitgebracht, aus dem zweiten Buch raus. Und die beschreiben eigentlich auch das Leben von Jesus. Finden, fördern und freisetzen. Das ist mein Vorschlag heute Morgen als Leitungskultur, wenn wir in Leiterschaft sind. Und machen wir das Fenster auf und ich wünsche mir, dass jeder von euch in Leiterschaft ist. Weil ich glaube, jeder, ein Leiter beeinflusst andere Menschen. Das tun wir immer. Jeder von euch beeinflusst andere Menschen. Und wenn du andere Menschen beeinflusst auf eine positive Art, dann bist du automatisch irgendwie leitend, führst. Und die drei Wörter ist mein Vorschlag für eine Kultur, die wir hier gemeinsam alle miteinander leben wollen. Finden, fördern und freisetzen. Und da habe ich überlegt, wie war das bei Jesus? Jesus ging umher und er sah die Menschen. Sein Lächeln war über den Jünger, aber auch sein, hey, ich sehe dich und willst du mit mir gehen? Jesus hat sie wahrgenommen. Und sehen wir hier noch Menschen hier unter uns? Nehmen wir mal einander wahr und sehen, was in den Menschen drin. Und Jesus hat sie gesehen, das war das Erste. Und dann hat er sie gefördert. Er hat sie ihnen gezeigt, so treibt man Dämonen aus, jetzt macht es mal selber. Oh, das ist ein bisschen schief gegangen, seid noch nicht ganz so weit, aber ich helfe euch nochmal dabei. Also dieses Fördern war auch mal herausfordern, mal zu helfen, einen Schritt zu gehen, den jemand alleine nicht gehen möchte. Aber immer mit dem Gedanke, nicht der dient jetzt mir, dass es mir besser geht, sondern ich fördere den anderen, dass er wächst. Sarah wird jetzt wieder ihre drei Kreise bringen, die Komfortzone, die, was ist die zweite? Die Panikzone ist die dritte, die zweite ist die Wachstumszone. Also, ich bin ja. Selbstwert gesteigert, mal ist nicht gut. Aber jemanden zu fördern, dass er in der Wachstumszone aus sich rauskommt, was wagt, das auch schief gehen darf, ist gar nicht schlimm. Und das war Jesus, das hat er vorgelebt. Und dann freisetzen. Jesus hatte einen Dreijahresplan. Der wusste, meine Jünger berufe ich jetzt und in dreieinhalb Jahre hänge ich im Kreuz und gehe rauf zum Vater. Dann müssen die so weit sein, dass sie mein Werk weiterführen können. Das ist freisetzen, das war der Aspekt von Jesus. Und meine Frage an mich ist und auch an uns ist, leben wir das? Soll das unsere Kultur werden? Und einfach mal aus unseren Teenies gerade raus. Es ist ja eine kleine Gruppe von 5, 6, 7 Teenies. Aber dass sie hier am Taufgottesdienst Moderation gemacht haben, dass sie jetzt oben einen Raum bekommen, wo sie zu Hause haben. Das war, hey, wir sehen euch und ihr habt Bedeutung bei uns. Und ihr kriegt sogar das schönste Zimmer im Raum. Auch wenn der Jugendraum eigentlich unten ist, aber gut, mal gucken, wie sich alles noch entwickelt. Ja? Und dann fördern wir euch. Dürft ihr Moderation machen. Dürft auch vielleicht mal einen Fehler machen. Verplappern, weil der Peter macht das ja auch ab und zu. Und dann setzen wir sie frei, ihre eigene Berufung und einen Weg zu finden, wo sie in Gottes Mandat reinkommen. Und dann bestimmt uns nämlich die Frage, also machen wir jetzt so der Minderwertsgedanke, wer sieht mich in der Gemeinde? Da sieht mich ja gar keiner. Wer fördert mich denn in der Gemeinde? Darf er gar nichts machen? Und freigesetzt werde ich hier schon zweimal nicht. Lass uns rauskommen aus dem Mangelgedanke, deswegen ist das Lied so gut. Wenn ich weiß, dass Gott mich sieht, dann brauche ich es nicht, dass ein Mensch mich sieht, sondern dann bin ich in der Fülle und kann andere sehen. Wenn ich weiß, dass Gott mich fördert und motiviert und der Heilige Geist mit mir auf der Straße ist, dass Siegfried können stundenlang erzählen, wie er auf der Straße bei der Schatzsuche Menschen sieht und wahrnimmt und wie er dann selber rausgefordert wird und betet und Entscheidungsgebete anbietet und um Heilung betet. Wenn ich weiß, dass Gott da mit mir drin ist und mich freisetzt, dann komme ich aus der Fülle Und dann können wir uns alle gegenseitig sehen. Dann leben wir nicht mehr in einer Mangelgemeinde, sondern in einer Gemeinde der Fülle Gottes. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge habt, dass ihr in der Fülle lebt. Dann macht es mich fähig, auch andere zu fördern. Wisst ihr, und wenn wir das gegenseitig leben, dann ist immer jemand da, der mich sieht. Und ich bin jemand, der immer da ist und jemand anders sieht. Und dann erwächst eine Kultur der Ermutigung. Wenn Gott die Quelle ist. Und dann finden, sehen wir Menschen, fördern sie, bringen sie in die Wachstumszone und setzen sie frei, einen nächsten Schritt zu gehen. Und damit mache ich heute einen Schlussstrich, den Punkt, genug Inhalt. Nur als Teaser, da sind wir jetzt links. Es kommt noch was, weil das Reich Gottes ist noch übernatürlich. Da gibt es noch Großzügigkeit drin, da gibt es noch andere Themen zu entdecken. Ich mache es wieder weg. Sich mit dem Reich Gottes zu beschäftigen, ist Hammer. Es ist Hammer. Und ich lade uns alle ein, und dafür bete ich noch heute Morgen, ihr Lobpreis, ihr dürft gerne nach vorne gehen. Jesus, du hast uns Kultur vermittelt im Reich Gottes. Du hast uns vorgelebt, was es heißt, Menschen zu sehen, sie zu fördern und auch freizusetzen. Und Jesus, du hast auch vorgelebt, was es heißt, gleichwertig zu sein. Du warst dir als Gott nicht zu schade, Mensch zu werden. Du warst dir als Mann nicht zu schade, mit einer Frau im Jakobsbrunnen zu sprechen. Du warst dir nicht zu schade, zu Menschen zu gehen, die in der Gesellschaft ausgeschlossen waren, weil sie verkrüppelt waren, weil sie irgendeine Krankheit hatten, weil sie aussätzig waren und alle Angst haben, sie wären unrein. Du gingst zum Unreinen, um es rein zu machen. Jesus, und ich bete, dass es auch unsere Herzen schlägt, wenn es darum geht, dich wiederzuspiegeln. Dass uns nicht die Unreinheit von Menschen abhält, dein Licht und deine Hoffnung und deine Reinheit, dein Waschen von Sünde, Jesus, zu Menschen zu bringen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du auch durch Paulus hier so einen gewaltigen Vers gelegt hast, zu sagen, wir sind alle eins in dir als Person. Wir sind gleichbedeutend, gleichwertig, unterschiedlich begabt. Und ich bete, Vater, dass du uns auch hier hilfst, wirklich diese Leitungskultur zu bringen, wo wir im Team unterwegs sind, wo auch diese fünf Gaben, von denen geschrieben sind, noch mehr... Oh, sind noch mehr sichtbar, warte. Niemand verletzt? Alles gut. Uiuiuiui. Genau, die Erde bebt, die Erde bebt. Gehen wir gleich noch singen. Ja, Jesus, und das wirklich Anbetung, mit unserem ganzen Leben dich anzubeten, wirklich eine Kultur ist, Vater, wo wir wirklich bestätigen mit dem, was wir tun, dass du auf dem Thron sitzt. Wo unser tägliches Sein ein Ausdruck dessen ist, dass du echt unser König bist, dass du im Regiment sitzt. Und es gibt uns gleichzeitig Hoffnung für die Ewigkeit, dass das ganze Universum, jedes Geschöpf, jede Kreatur einstimmen wird, dass dir allein Anbetung sei. Ehre, Ruhm und Macht, unsere Stärke, dem, der auf dem Thron sitzt, dir, Vater im Himmel, und dem Lamm Gottes, Jesus, du, unser Herr. Amen.